Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MindClass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
Eins dieser Dinge, die sich bei mir im Laufe der letzten Jahre wirklich zum Positiven gewandelt haben, das ist ein bisschen meine Arroganz. Ich selber habe mich nie so empfunden, aber mir ist das von anderen gespiegelt worden.
In der Zeit, in der du dich selbst zu hoch stellst, einschätzt, hochmütig bist, verdrängst du und verleugnest du auch vieles, was denn dann mit Augenhöhe zu tun hat, was mit Gegenpositionen zu tun hat und so. Und gerade in dieser Zeit findest du massiv Anhänger.
Also was hier an Verschwörungstheorien um mich rum aufploppt, du wirst wahnsinnig, selbst von Leuten, wo du das nicht geglaubt hast, wo du gedacht hast, oh, das ist ein Knorke-Typ, intelligent und alles, die kommen jetzt rum mit so einer Eva Herrmann, Xavier Naidu, Impfzwang-Geschichte, wo du denkst, oh Leute, AIDS.
Oftmals ist es so, dass irgendeine Angst, irgendein Schmerz, irgendein Ungerechtigkeitserleben denjenigen wegrückt von der Masse. Und dann stehst du da am Rand und dann kommen andere. Und die stehen auch am Rand, die nehmen dich plötzlich in den Arm. Und da führt es ja oft hin, ne? Da sind wir irgendwo bei Verdrängung. Das ist ein ganz, 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 ganz klassisches Bild. Ich habe das zweite Mal auch erlebt im Leben. Guten Morgen, Steffen.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Falk. Wie geht's dir?
Na, ich bin müde, verdammt. Das ist viel zu früh.
Ich denke, du bist so ein Frühaufsteher, 6 Uhr.
Ja, ja, sonst will ich das. Ich habe vercheckt, dass wir gestern, also am Abend vor unserer Aufnahme auf den Geburtstag gehen. Oh. Und ja, also zu Corona-Zeiten ist Geburtstag ein sehr großes Wort. Wir haben zu viert mit 100 Meter Abstand beieinander gesessen. Man kann aber trotzdem eine Flasche Wein trinken. Und ja, guten Morgen, schön, dass du da bist.
Ich bin immer noch abstinent, du. Das tut richtig gut. Ja. Also ich bin jetzt seit, weiß ich nicht, 3 Monaten oder so, frei von jedem Tropfen Alkohol. Und ich vermisse es nicht, ich brauche es nicht. Das fühlt sich richtig gut an.
Ich bin immer mehr der Bauchgefühl-Typ. Also eine Zeit lang war es so, dass man dann auch vielleicht sogar, auch wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, aus Gewohnheit mal ein Glas Wein am Abend getrunken hat. Inzwischen geht das hart nach Bauchgefühl und ganz, ganz oft bietet mir irgendwie was an und ich sage, nee. Oder gestern habe ich gelernt, es gibt total leckeren alkoholfreien Rosé, da war ich völlig geflasht. Das war völlig abgefahren. Wow. Das ist ein Wein, kein Traubensaft, der im Nachgang irgendwie den der Alkohol wieder entzogen wird. Das war echt lecker. Also ich brauche das nicht mehr so. Ja, das so ganz abstinent, das ist immer so eine Sache. Ich weiß immer nicht, wie gut ich so Radikalitäten finde.
Nee, ich bin da nicht, ey, ganz ehrlich, wenn ich irgendwo auf einer Party bin, kriege ich einen Tonic angeboten und ich habe richtig Bock drauf, dann mache ich das. Okay. Das ist auch, habe ich festgestellt, ich habe ja auch jetzt zwischendurch mich mal wieder fleischlos ernährt. Wenn du diese Absolutität weglässt, von der du gerade gesprochen hast, dann fühlt sich das viel leichter und besser an. Weißt du, wenn du sagst, pass auf, ich ernähre mich jetzt fleischlos. Und wenn ich Lust habe, dann nehme ich auch wieder was. Oder trinke jetzt keinen Alkohol, aber wenn ich Bock drauf habe, dann trinke ich wieder was. Ich versuche halt keinen Bock drauf zu haben.
Ja, aber du bringst das total schön auf den Punkt. Ich hab mit diesem Absoluten halt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wo das gelagert ist, das Problem. Da muss ich nochmal tiefer drüber nachdenken. Aber also es ist ja kein Muss, dass man sich irgendwas absolut verbietet und ich stelle einfach fest, zum Beispiel das Essen, ja, so wenn wir uns so mal die Haltung von Tieren anschauen, wir haben da ja schon auch mal tief drüber gesprochen, ich weiß nicht, haben wir das nicht sogar in dieser langen Aufnahme bei den Fotologen so lange besprochen? Ich glaube schon, ne? So Tierhaltung und solche Geschichten.
Ja.
Ich kann dann nicht zum Vegetarier werden, ne? Ich meine, Förster Sohn, habe da auch sehr viel in meiner Kindheit irgendwie positive Verbindung zu dieser ganzen Geschichte, aber ich kann sehr, sehr gut auf Haltung gucken und dann einfach mal eine Woche halt kein Fleisch essen und dann doch zum Edeka und das teure Fleisch kaufen oder. Also das funktioniert bei mir weit besser, als wenn ich mir was verbiete. Tatsächlich. Ja. Ganz kurz, vielleicht nochmal kurz ein Shoutout an Jan Hendrik. Vielen Dank. Einen schönen Gruß euch hier bestellen, Steffen. Jan Hendrik hat gehört, dass ich in der letzten Episode zu dir gesagt habe, ich tue da immer Süßstoff rein, weil ich irgendwie zu faul bin und so. Er hat mir einen Kaffee geschickt, der so langsam geröstet ist, dass ich keinen Süßstoff brauche, sagt er. Ich bin Fand ich sehr süß und ja, ich soll dich lieb grüßen.
Sehr gut. Mir geht's heute ein wenig, ich bin also mental super gut.
Warte kurz. Das ist schon zweimal passiert. Du musst kurz warten, bis ich dich frage, wie es dir geht, sonst wirklich völlig egomal, als wenn es mich nicht interessiert.
Okay, dann schneide ich das so und warte jetzt einfach mal.
Nee, lass drin, das ist zum Lachen jetzt. Steffi, wie geht's dir?
Oh, ich bin im Arsch. Also ich bin mental fit, ich bin motiviert, ich freue mich. Die Corona-Situation ist immer noch beängstigend und jetzt sind Lockerungen beschlossen. Hier in Mecklenburg gehen die Tore wieder auf. Ich bin in den letzten Tagen und Wochen ein paar Mal in Plau drüben gewesen, im neuen Haus, dazu gleich mehr. Und ich wurde jedes Mal rausgewunken und Ausweiskontrolle. Also ich sag mal so, ich konnte mir...
Ach so, mit deinem Nummernschild, ne?
Ja, ich konnte mir das früher nicht vorstellen, dass die Mauer aufgeht, als ich noch ein altes DDR-Kind war. So, und da habe ich gedacht, das ist unmöglich, dass die Mauer aufgeht. Und als sie dann aufging, konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie irgendwann wieder zugeht. Das ist echt so. Und das ist wirklich beängstigend. Also ich war wirklich, das ist so, ich weiß auch nicht. Naja, jetzt sind Lockerungen beschlossen, so ein bisschen Hoffnung habe ich. Die Jobsituation hat sich nicht geändert. Es ist wirklich düster, aber ich habe jetzt auch, also mich entschieden, wir haben ja über Akzeptanz gesprochen, dass mich das jetzt nicht mehr tangiert, weil wir haben jetzt, ich glaube auch, weiß nicht, ob das ein Fehler war oder nicht, Montag Notartermin gehabt. Wir haben das Haus gekauft.
Ja, sehr.
3-4 Wochen später, glaube ich, als wir das erste Mal drin waren. Und ich mache das erste Mal was Vernünftiges, glaube ich. Also ich muss da vielleicht mal ganz kurz ausholen. Ich bin eigentlich ein Typ, der sehr gern so unvernünftige Sachen kauft. Also ich habe ja mit meiner damaligen Frau, mit der Christina, mit meiner Ex-Frau, schon mal ein Haus gekauft. Und das war so eine Holzhütte im Wald. Weißt du, wo jeder sagt, Holzhütte im Wald, seid ihr bescheuert? Du hast da keine Ahnung. Und Holz, da musst du aufpassen und bla und so. Ich sage, nee, fühlt sich gut, dann mache ich. So, also ich bin immer irgendwie eher vom Gefühl, dass ein Haus Charakter haben muss. Und es muss eine gute Energie haben und sowas. Und wenn Makler sagt, um Gottes Willen, was willst du denn da, es wirst du ja nie wieder los, dann triggert mich das erst recht.
Ja, voll kenne ich.
Jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, dass hier in Plau ein Haus ist, wo jeder Makler sagt, auch meine Bank, wow, Schnäppchen, nimm's dir, greif zu, super vernünftig, Perspektive, die Situation, also die Immobiliensituation, die Perspektive geht absolut nach oben. Ne? Es ist direkt am See, du hast, also die Preise werden steigen, ist ein geiles Investment. Allein, ich gehe da rein und mein Herz pocht nicht. Es ist halt so eine, was weiß ich, also das ist so ein zweistöckiges 150 Quadratmeter, 6 pupskleine Zimmer, Verriegipst. Das ist eigentlich so das Schlimmste. Dieses Haus besteht aus Riegips. Und zwar oben, unten, links, rechts. Und auf Riegips ist dann auch noch Raufasertapete. Weißt du, so Erfurt. Und ich, oh Gott. Und ich habe, mein Herz klopfte nicht, obwohl alle um mich rum gesagt haben, Lage, 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 Preis stimmt, alles super, mach es jetzt. Ich denke, oh, noch Corona, ey, oh, mittendrin jetzt, du weißt nicht, wie es weitergeht. Jetzt haben wir es gekauft. Nachdem wir wieder mit einem befreundeten Architekt drin waren und der gesagt hat, Mensch, Substanz ist doch geil, mach, ach, los, komm. Und dann haben wir es jetzt. Montag hatten wir den Notartermin und ich war gespannt, was sich hinter den Wänden, hinter den Riegipswänden befindet. Wir sind am Montag direkt nach dem Notartermin. Also der Verkäufer ist wirklich ein ganz, ganz netter Herr, der uns auch schon die Schlüssel gegeben hat. Wir haben auch schon eine Anzahlung geleistet, dass wir jetzt auch einfach schon mal rein können. Und wir sind direkt, du hast das Foto gesehen, ich will wirklich, ich hatte einen Anzug an zum Notartermin, blaues Hemd. Ich habe wirklich wie so ein Blaumann in ein Auto geworfen, über das blaue Hemd, über mein feinstes Hemd. Und dann habe ich mir eine Stichsäge im nahegelegenen Baumarkt geholt und dann haben wir die schlimmste aller Riegipswände weggesägt. Und es war wirklich ein Labsal.
Also du, warte, da muss ich jetzt mal kurz rein. Du hast das wirklich selbst getan, ja?
Ja, also.
Weil Farina und ich haben auf das Bild geschaut. Deine Frau, Blaumann an, Top drunter, voll in Arbeitsaction irgendwie. Und dann siehst du Steffen in dem Foto, weil er macht Selfie, das heißt, er ist so am Rand. Und dann hat er unter dem Blaumann dieses Hemd an. Und wir haben überlegt, das hat er sich bestimmt, den hat er sich davor gehalten. Der war von einem Maler. Okay, ja, cool.
Das war die Situation. Nee, weil ich, das war wirklich so ein bisschen das, was ich gehofft hatte, dass sich hinter diesem Rie gibt. Also dieses Haus ist so alt, dass es da nicht mal Unterlagen drüber gibt. Es gibt so ein paar, wir waren beim Grundbuchamt und haben da mal ein bisschen uns Unterlagen kommen lassen. Es gibt so ein paar Einträge aus den 80er Jahren für Umbauten, aber das Haus muss viel, viel älter sein. Aber es fehlen halt irgendwie komplett Unterlagen. Das heißt, ja, keiner weiß.
Also das Herz klopft nicht Geschichte. Da habe ich einfach die große Hoffnung. Du hast mir ja relativ früh ziemlich viele Fotos gezeigt. Und ich habe die Hoffnung, dass wenn du diesen schrecklichen Rigips abklopfst, dass du dich dann schock verliebst.
Genau, genau das Hoffnung, ist passiert. Das wollte ich jetzt gerade.
Ja, schon.
Wir haben wirklich Montag, ich sag mal so 3 Meter Rigips schon mal weggenommen und darunter befindet sich eine herrliche Fachwerkwand und zwar mit altem Lehm, so richtig, der Lehm noch mit Stroh drin, also richtig alt, alte Balken, wirklich schöne alte Balken, ich verstehe nicht, wie man da Rigips drüber zimmern kann, okay, das war die Zeit. Also du hast jetzt wirklich, wir haben jetzt den ganzen Flur aufgemacht, der wirkt jetzt viel größer. Also ich sag mal, vorher bist du zur Wohnungstür reingekommen, also zur Haustür und dann hattest du so einen schmalen Flur, das war, also wenn du Klaustrophobie hast, dann bist du da gleich wieder raus. Das war, der war so schmal und das ist auch so ein bisschen das mein Problem gewesen, dass ich so, ach, meine Instinkte sagten mir, ach, ob du dich da wohlfühlst. Jetzt haben wir da links diese, ich habe das Foto geschickt, links diese Flurwand komplett weggezimmert, jetzt in 2 Tagen, auch die Decke weggezimmert. Wir haben eine unfassbare Deckenhöhe. Man hat dort, glaube ich, nochmal so eine, von der Decke einen Meter runter abgehangen, auf 2,40 Meter oder so Deckenhöhe. Wir haben jetzt knapp 3 Meter und das in so einem alten Fachwerkhaus, was richtig geil ist, weil es wirkt jetzt so ein bisschen wie, wie so ein altes Gutshaus, ne? Und dann haben wir jetzt diese links, also es war eine grüne Rigipswand, Gott im Himmel. Haben wir weggenommen und darunter befand sich eine Tür, die haben wir geöffnet, das machte auch alles irgendwie viel größer zum links zum Zimmer und dann diese schöne alte Fachwerk, auch da müssen wir jetzt natürlich irgendwie langsam und vorsichtig mit Schwämmen und vorsichtig das Fachwerk freilegen und so, da haben wir jetzt die nächsten Monate zu tun, aber wir haben ja Zeit, ne? Also wir haben jetzt hier schön 3 Monate Zeit, irgendwie dieses Haus von vor einmal komplett zu entkernen. Wir wollen das auch machen, echt die Böden raus, die Wände raus. Wir haben schöne Wände gefunden, also richtig schöne Wände. Und da freue ich mich jetzt drauf. Und jetzt pochert auch mein Herz, wenn ich reinkomme, weil ich denke, oh, ist das geil. Ich, weißt du, das ist so kleiner Fun-Fact am Rande. Ich hatte meinem Vater gestern auch Vorher-Nachher-Foto geschickt. Ne? Ich hatte ihm das Foto vorher, diese grüne Rigipswand und diese schmale Flur und so. Und dann nachher, wie wir das alles weggehauen haben und nur noch irgendwie diese, Anführungsstrichen, hässliche Fachwerkwand, die jetzt natürlich irgendwie noch unter so einer Kalkschicht schlummert und oben an der Decke sind jetzt irgendwie noch so ein paar olle, naja, da wo die Deckenpaneelen dranhingen und sowas. Und er schreibt zurück, super geil, wie ihr so schnell diese grüne Wand reingebaut habt. Sieht ja richtig toll aus.
Sehr schön.
Und er braucht ein bisschen zu verstehen, dass das vorher nachher andersrum ist.
Ich sehe ihn gerade grinsend, während ihr uns jetzt zuhört. Ja, ehrlich, ja, das ist geil.
Und jetzt kommt der absolute Oberhammer. Mein einziges kleines, wo ich immer noch so ein bisschen nicht so richtig, das kleinste Problem an diesem Ort Plau ist, Liegeplätze und Bootsschuppen sind dort extrem rar. Also es gibt eine überschaubare Anzahl von Bootsschuppen und Liegeplätzen. Und ich hatte so ein bisschen, ich weiß, irgendwann, wenn du da wohnst und alle kennst, dann findest du auch einen Bootsschuppen, dann findest du auch einen Liegeplatz. Das wird aber dauern. Es kann, also ich habe mich schon so ein bisschen innerlich damit abgefunden, dass ich irgendwo ein paar Kilometer weiter erstmal immer eine halbe Stunde fahren muss, um zum Boot zu kommen. Und beim Notartermin unterhalte ich mich mit dem Notar, dass ich irgendwie Bock habe, auch dieses Jahr auf Segeln und dass ich irgendwie einen Segelverein will. Und ich sagte, ja, da kommen Sie doch einfach zu uns. Ich sage, ja, und ich habe ja schon ein Boot, aber ich habe keinen Liegeplatz und keinen Bootsschuppen. Sagt er, ja, wir haben einen zu vermieten.
Nein.
Also wirklich Haus gekauft, ja. Bootsschuppen gemietet an einem Tag. Geil.
Das ist wirklich geil. Ja. Also Ich wollte jetzt rumphilosophieren, wie es mal wird, aber dann habt ihr den Sprung ja schon gemacht bis in die Liebe. Oder zumindest in die Verliebtheit. Da habe ich halt so drauf gehofft. Ne? Du hast mir diese Bilder gezeigt und ihr müsst euch vorstellen, also ich weiß nicht, kennen wir den hier auch im Podcast? Es gibt einen sehr zweifelnden Steffen. Es gibt so einen Ja-Aber-Steffen, der dann so, ah, ich weiß nicht und so. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist voll geil. Also alleine diesen Außenbereich finde ich total schön da hinten. Also natürlich ist der angemoost und so, ne? Aber finde ich super schön. Ich habe mir dann so vorgestellt, wenn man sehr irgendwie rumsitzt, ich hätte nicht mal mehr, ich weiß nicht, ob du immer noch so denkst, ich würde nicht mal mehr das alles neu verputzen da hinten, sondern ich würde das ein bisschen so shabby lassen, wie es ist irgendwie aufgrund der Jahre. Ja. Finde ich voll geil da hinten. Also ich mag das Haus irgendwie, ich mochte das von Anfang an. Die grüne Wand ist tatsächlich ein Schocker, aber ist wahrscheinlich auch ein bisschen so der Preisdrücker des ganzen Hauses. Ne? So.
Naja, ehrlicherweise war der Preisdrücker, dass jetzt zu Corona keiner zur Besichtigung kam und der Verkäufer einfach das Ding loswerden wollte. Und im Grunde hier ich der Einzige war, der jetzt kommen konnte. Und wir waren uns sympathisch. Das ist, glaube ich, auch immer ein großer Punkt. Wir haben uns super sofort verstanden. Und wenn du da ein gutes Gefühl hast, ich glaube, dass das war dann auch so ein Gefühl, wo ich sagte, nein, der haut dich nicht übers Ohr. So, weißt du?
Die Angebote scheinen tatsächlich ein bisschen weniger zu sein. Wir haben die Tage uns noch ein bisschen umgeguckt, weil ich natürlich auch weiterhin so aufs Land schiele. Ne? Und wir suchen ja das, was keiner will. Das heißt, das ist eh schwer zu finden beim Immobilien-Scout und so. Wir wollen irgendwie was ganz Kleines, am liebsten irgendwie 50 Quadratmeter irgendwo angebaut oder sowas. Irgendwas ganz Kleines. Aber das findest du halt nicht beim Immobilien-Scout. Dann sind wir so ein bisschen in der Umgebung durchs Land gefahren. Ich weiß nicht, ob du bei Facebook gesehen hast. Und haben uns da so ein bisschen umgeschaut. Es ist tatsächlich echt so, ja, schwierig, weil wir finden hier, also du siehst dann Dinge, die leer stehen und wo du siehst, da ist richtig Leben in der Bude oder auf dem Hof oder so, aber das Nebengebäude wird nicht genutzt oder so. Kannst du ja nicht einfach auf den Hof drauf fahren, mit den Leuten klingeln irgendwie, ne? Also ach, wir sind gerade so ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig unterwegs.
Das würde ich vielleicht manchmal auch machen. Also ich weiß, also zumindest hier in Mecklenburg hast du es oft, dass Leute gar nicht drüber nachdenken, irgendwas zu vermieten, weil sie denken, ach, ich finde ja eh keinen und sowas. Und also da würde ich teilweise das wirklich wahrscheinlich einfach mal machen. Also ich weiß, es gibt so viele, wo Oma drin wohnt und die irgendwie auch gar nicht weiß, wie sie eine eBay-Kleinanzeige macht oder sowas, weißt du? Manchmal hast du Glück. Und ich glaube, auch da glaube ich ein bisschen an das Universum, klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, es kommt, es wird kommen, du wirst rumfahren, es wird dich angucken und du wirst sagen, oh, das wäre schön und dann steigst du aus und dann kommt Oma raus und sagt Hallo und ihr kommt ins Gespräch und sowas, weißt du?
Ich bin da auch relativ entspannt, nur wenn wir jetzt so einen Sonntag haben, an dem wir irgendwie Hunde gucken dich an und sagen, können wir nicht mal raus und du guckst raus, das Wetter ist geil und so und dann gehen wir halt hier nicht in den Wald, der hier um die Ecke ist, sondern sind halt ins Auto gestiegen und sind 30 Kilometer weiter gefahren und haben uns da halt in der Gegend so ein bisschen den Spaziergang gemacht und so und haben uns da dabei dann umgeguckt und ich bin da genauso wie du, also ich bin da überhaupt nicht panisch, ich sehe jetzt überhaupt kein Land, was das angeht, so. Im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Aber ich glaube auch. Also bis jetzt hat das alles, was wir irgendwie wollten, funktioniert. Das wird schon irgendwie gehen. Ich sehe es gerade nicht. Aber, ja.
Also ich fühle mich jetzt gerade wie mitten in so einer Doku. Kennst du diese Heimwerker-Dokus?
Ja, so. Hör mal, ich habe das schon überlegt, ob man sich nicht von solchen Leuten begleiten lassen soll. Vielleicht finden die ja eher was, ne? Genau wie bei dir. Vielleicht helfen die dir beim Umbau. Nimmst du da so ein Fernsehteam mit rein? Ach, voll geil.
Ja, also wir hatten gestern einmal schon so die eine Wand weggenommen und auf einmal krachte die Decke von oben runter, also die Rigipsdecke. Ne? Und da stand ich wirklich so halb auf der Leiter. Ich dachte, oh, hätten wir das jetzt gefilmt, das wäre geil. Nee, das Schöne ist wirklich, ich bin normalerweise, wir hatten ja schon mal über meine Ungeduld gesprochen, immer wenn ich irgend so ein Umbauprojekt hatte in den letzten Jahren, also damals, als ich das Haus kaufte mit meiner Ex-Frau, dann als ich das Studio Buchholz ermietete, da haben wir auch einen riesen Umbau gemacht und ich hatte immer nur so kurz Zeit, mal einen Monat oder mal zwei Wochen oder sowas. Ich war immer so unter Druck, Dinge fertig haben zu müssen. Ne? Und jetzt ist es wirklich so, 3 Monate Zeit. Wir können es wirklich für jedes Zimmer Zeit lassen und alles in Ruhe machen. Das ist schon ein geileres Gefühl als sonst, weißt du? Und wenn du mal wirklich im Arsch bist, so wie ich heute. Ich glaube, heute mache ich noch mal einen Bürotag, muss Buchhaltung ein bisschen machen. Dann kann ich auch mal 4 Grade sein lassen, Tag. Und dann mache ich morgen weiter, weißt du?
Ja, ich habe mir ja so ein bisschen zur Mission gemacht, dass wir sowieso so ein bisschen mehr irgendwie Geduld in den Steffen reinkriegen in den nächsten 20 Jahren. Das muss ja irgendwie noch gehen, finde
ja,
ich.
Ja, das wird. Also ich habe ja auch mich in den letzten 10, 20 Jahren schon so verändert, du dich ja auch. Da habe ich keine Angst, dass das nicht passiert. Ich bin auch schon wesentlich gelassener geworden. Also zu früher habe ich mittlerweile wirklich, rede ich ja sogar langsamer. Man merkt es schon in meinem. Und ich, manchmal macht es sogar mein direktes Umfeld verrückt, dass ich nicht so durchdrehe. Im Moment muss ich dir sagen, also was hier an Verschwörungstheorien um mich rum aufploppt, du wirst wahnsinnig, selbst von Leuten, wo du das nicht geglaubt hast, wo du gedacht hast, oh, das ist ein Knorke-Typ, intelligent und alles, die kommen jetzt rum mit so einer Eva Herrmann, Xavier Naidu, Impfzwang-Geschichte, wo du denkst, oh Leute, ey, zählt doch mal eins und eins zusammen und ach.
Ja, bei Eva Herrmann bin ich tatsächlich auch ein bisschen erschrocken, und da hätte ich das jetzt nicht zugetraut. Bei allen anderen wundere ich mich gar nicht so richtig, aber ja.
Wobei Eva Herrmann ja schon eine ganze Weile irgendwie in so einem komischen, Sumpf ist. Ich mochte die früher eigentlich immer. Die Freunde früher immer. Ich muss auch sagen, dass ich das damals ihren Rauswurf und so, habe mich jetzt nicht so tiefgehend damit beschäftigt, aber ich war da auch so ein bisschen irritiert, wo ich dachte, ey, na komm, die hat irgendwie, ich kann mich an so einen Auftritt bei Kerner erinnern. Da hat sie dann, da ging es irgendwie darum, dass sie gesagt hat, naja, wenn eine Frau zu Hause bleiben will und Hausfrau unglücklich mit ihrer Rolle ist, warum soll sie denn jetzt zwingend versuchen, irgendwas anderes zu machen? Das fand ich damals auch völlig in Ordnung, dass sie das gesagt hat. Man hat ihr dann gleich so eine Nazi-Keule irgendwie rausgeholt und da sagt sie, was soll das denn? Ich habe doch, Mensch, Hitler hat auch die Autobahn gebaut und wir fahren drüber und Kerner hat sie sofort aus der Sendung geschmissen. Und seitdem, mit diesem Satz irgendwie, war sie ja draußen, wo ich dann auch gedacht hätte, man hätte es mal ein bisschen differenzieren können, dann aber im Laufe der Jahre, ich weiß nicht, ob es bei ihr denn so ein bisschen die Situation war, sie irgendwas machen musste, ging sie ja immer weiter rein in so eine komische, weiß ich nicht, ich habe sie dann auch aus dem Blick verloren, aber auch bei Xavier Naidoo habe ich immer gedacht, Mensch, lass doch den armen Kerl, lass ihn seine Musik machen, ist nicht meiner, aber den habe ich dann neulich auch in so einem Video weinen sehen und dann dachte ich, was ist denn da los?
Ich habe mich jetzt tatsächlich ein bisschen davor gedrückt, wir hätten jetzt auch noch eine Stunde weiter über das Leben auf dem Land reden können, weil ich das Thema total schwer finde. Wir haben das ja vorher schon besprochen, dass wir in die Richtung wollen. Boah, weißt du, also das war jetzt, hast du gerade ganz schön skizziert, das ist ja ganz oft so, dass Leute in diese, ja, das ist sogar schwer einzugrenzen, was das für eine Ecke ist, ne? Also wer gestern gegen Flüchtlinge geschrien hat, fängt heute plötzlich an, irgendwas zu erzählen, dass Frau Merkel Corona erfunden hat. Ich überspitze das jetzt ein bisschen. Oftmals ist es so, dass irgendeine Angst, irgendein Schmerz, irgendein Ungerechtigkeitserleben denjenigen wegrückt von der, Normal ist auch ein Wort, das ist ja eigentlich verboten. Aber und dann stehst du da am Rand und dann kommen andere. Und diese steht auch am Rand, die nehmen dich plötzlich in den Arm und da führt es ja oft hin. Ne? Da sind wir irgendwo bei Verdrängung, Verleugnung. Das ist ein ganz, 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 ganz klassisches Bild. Ich habe das zweite Mal auch erlebt im Leben. Also ich kann das mechanisch oder psychomechanisch, wenn es das überhaupt als Wort gibt, ich kann das ganz gut nachvollziehen, so von dem, was da im Kopf passiert. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass man das bei so einem krassen Thema nicht merkt. Ne? Also da gibt es auch wieder Erklärungen für, warum das so ist. Dass man sich dann in dieser wabernden Masse, die dann zusammenhält, so sehr wohlfühlt und geborgen fühlt, dass man dann anfängt, von der Verdrängung ins Verleugnen zu kommen und dass man dann laut wird und dass man beinahe vom Ziel verliert, was eigentlich das Ziel ist. Und wenn das Ziel morgen erledigt wäre, würde man was anderes in der gleichen Masse finden. Und das ist ja auch mit der Grund, warum in der Mehrzahl die Leute aus einem Lager kommen.
Ja, man muss aber natürlich jetzt auch mal so ein bisschen sehen, dass wir im Moment eine Situation haben, die wirklich sehr, sehr strange ist. Also sehr merkwürdig und komisch. Und natürlich war mir klar, dass es Verschwörungstheorien gibt, was ich nicht gedacht hätte, dass es in meinem direkten, nicht direktes, aber in meinem Umfeld, in meiner Timeline Leute gibt, von denen ich wirklich eine hohe Meinung hatte, dass die jetzt auf einmal mit so einem Käse anfangen. Das Problem ist so ein bisschen, ich glaube, es ist zu komplex, man kann es nicht fassen, man sucht einfache Erklärungen, so, um sich das irgendwie einzuordnen. Und so der schlimmste Move oder der kurioseste Move ist dann immer, die fragen ja dann immer, wem nützt es? Ne? Also wem nützt Corona jetzt? Und dann sucht man jemanden, dem das gerade nützt. Ne? Amazon nützt es, Bill Gates nützt es vielleicht, also was ich auch Quatsch finde. Und dann wird sozusagen alleine der Nutzen für bestimmte, wird da etwas konstruiert, eine Theorie konstruiert und die wird dann so als wahr hingenommen. Ich muss da wirklich mal zwei Seiten ganz kurz, wo man das schön differenziert sich immer nachlesen kann, Faktencheck. Und zwar ist das einmal eine Seite, die müssen wir unbedingt verlinken, mimikama.at.
Ja.
Die kennst du bestimmt auch. Unglaublich gute Seite, die recherchiert eigentlich immer nach. Auch jetzt im Moment gerade haben wir hier so einen Pseudo-Impfzwang, ne, der Corwin von Kuhwede, den ich eigentlich als Fotograf unglaublich geschätzt habe oder schätze, hat jetzt auch so ein YouTube-Video, was wahnsinnig viral gegangen ist, wo er im Grunde versucht hat zu beweisen, dass man hier versucht, von hinten durch die kalte Küche einen Impfzwang durchzusetzen. Auch das wurde widerlegt. Man muss ein bisschen gucken, also mimikama.at, da gibt es einen schönen Faktencheck und volksverpetzer.de, die mag ich auch sehr gerne, die checken das
ja,
auch.
Ja, die haben eine super gute Zusammenfassung, die habe ich gestern gefunden irgendwo.
Genau.
Also
für alle, die so ein bisschen anfällig sind, Leute, das ist ein scheiß Virus, der wurde nicht von Bill Gates, das ist wirklich Käse. Nee, also es ist wirklich, schaut mal auf diese zwei Seiten, die sind, das ist unterhaltend, Xavier Naidoo und Eva Ehrmann da zu sehen, aber nehmt es nicht für voll, glaube ich. Das ist.
Naja, guck mal, das Ding ist ja, ich will gar nicht sagen, wir wissen, also ich finde total wichtig, dass wir vor allen Dingen, also umso intelligenter oder wacher wir gerade sind, ich benutze jetzt das Wort wach, weil das wird ja dieser Tage sehr missbraucht, wie ich finde, umso wacher wir sind, umso mehr müssen wir einfach wahrnehmen, wie wenig wir wissen, und das ist auch völlig in Ordnung so, weil Steffen, du und ich, wir haben dieses medizinische Wissen nicht. Ja, vielleicht habe ich da ein Grundverständnis mal mir angelangt in einer langen Lebensphase, aber ich habe dieses Wissen nicht. Große, in ihrem Fach wirklich angesehene Oberärzte sagen zu mir, sorry Falk, keine Ahnung, ja, zu diesem Thema. Und wir müssen nicht so viel verstehen. Wir müssen verstehen, dass da ein Virus ist. Diesen Virus, den können wir halt nicht bekommen, oder wir können alles dafür tun, den nicht zu bekommen, indem wir dieses, jenes und welches einsetzen. Wir kriegen ja schon eine ganz gute Zusammenfassung, wie das Ding übertragen wird. Immer steht hinter diesen Aussagen wahrscheinlich oder nach dem heutigen Stand oder solche Dinge. Und ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, als dass wir das durch die Bank verstehen müssen, weil dann müssen wir alle nochmal verschiedene Fächer studieren, nämlich nach der Medizin, die alleine nicht reicht übrigens. Ein rein Mediziner, der Medizingrundstudium oder irgendwas gemacht hat, kommt lange noch nicht klar mit den ganzen Themen. Dann geht es um Ökonomie, dann verbindet sich ja dann die ganze Weltwirtschaft miteinander. Also wir müssen, um das alles zu überblicken, ich glaube, es gibt niemanden, der alles überblickt, sondern es sind immer viele Experten, die zusammensitzen. Ja. Warum, und jetzt muss ich kurz ein bisschen ranten, kommt denn dann Baggerfahrer Heinrich oder Bürokaufmann Wilhelm auf die Idee, egal wie viele Stunden er im Homeoffice damit verbracht hat, zu verstehen oder verstehen zu wollen, was denn hier Sache ist? Ja? Wohin soll das führen? Und selbst wenn, weil du hast gerade gesagt, der Virus kam nicht von, man stelle sich vor, er käme dann doch in Wuhan aus dem Labor. Ist er da rausgefallen? Hat der Praktikant die Pipette umgeschmissen? Was auch immer. Selbst wenn ihn jemand freigesetzt hätte, wozu führt das denn? Was sollen wir dann Krieg anfangen oder was? Das hat doch keinen Sinn. Also dieses, was mich da daran ein wenig erschreckt, ist halt diese Aggression, die dahinter steht, diese zerstörerische Kraft, dieser Wunsch zu zerstören in dieser Argumentation. Und das ist die eigentliche Gefahr, die ich sehe. Ich war beim Corwin mittelmäßig geschockt, weil ich immer schon so ein bisschen den Anteil, also ich mag ihn fotografisch gut leiden, habe aber immer schon so ein bisschen das Bild, so ein bisschen Theater, da fühlt er sich schon wohl, wenn man ein bisschen was provozieren kann, ein bisschen Drama machen kann, das habe ich ihm so auch schon mal vermittelt. Da war ich ja früher
also
so, ne, genau, ich wollte gerade sagen, da bin ich ja auch nicht ganz, also da bin ich ja auch so ein bisschen zu Hause gewesen, ne, aber was ich halt, ich würde dann halt darum bitten, A, mal wirklich zu hinterfragen, was man sich da selber fragt, und B, mal in den Spiegel zu schauen. Bin ich derjenige, der darüber urteilen kann. Und nur weil 15.000 andere hilflose Gestalten irgendwie meinen, sie müssten selber denken, wie oft habe ich das in letzter Zeit gelesen? Ich habe ja sogar dummerweise irgendwo mal geantwortet und so, ne? Und dann wird mir gesagt, ja, kann ja nicht jeder wie du alles annehmen, wir müssen mal selber denken. Und dann gucke ich ins Profil und denke, wo ist er denn, Virologe? Und sehe irgendwas von Umzugsunternehmen Müller. So, was ist los?
Ich habe da neulich so einen schönen Spruch gelesen. Da ging es darum, da lernst du, büffelst in der Schule, machst ein gutes Abitur, ein langes Medizinstudium, Bachelor, Master, promovierst noch, kriegst dann eine Professur, beschäftigst dich 20 Jahre lang intensiv mit einem Thema Virologie. Baggerfahrer Karl-Heinz, 2 YouTube-Videos, schlauer als du. So.
Ja, genau.
Ja.
Ja, genau.
Und die zweite Sache, die mir dann immer so ein bisschen abgeht, ist, wenn dann so drüber gesprochen wird, die Bundesregierung versucht jetzt hier uns zu knechten oder wir sollen jetzt zurück in die Diktatur. Die Bundesregierung sind gewählte Vertreter. Alle 4 Jahre haben wir die Möglichkeit, diese Leute neu zu wählen. Und alles, was die möchten, ist wiedergewählt zu werden. Wenn die jetzt wirklich so einen Scheiß bauen würden, würden sich alle ihre Positionen, Diäten, alles in die Tonne drücken. Da haben die überhaupt kein Interesse. Die haben, die würden in der freien Wirtschaft viel mehr Geld verdienen als da im Bundestag. Das ist wirklich, das muss man sich mal auch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Also das Einzige, Ziel, was die haben, das sind unsere Volksvertreter, ist, dass es uns gut geht, weil wenn es uns gut geht, werden sie wiedergewählt. Sie haben sich nämlich aufstellen lassen, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. So. Und ich erlebe das ja sowieso immer, wenn ich da fotografiere und auch die Politiker dann kopfschüttelnd vor solchen Verschwörungstheorien stehen und denken, oh Gott, Mensch, was dann ist man wahrscheinlich auch, schätze ich mal, so zwischen den Stühlen und denke, ja, soll ich da jetzt drauf eingehen? Oder wenn ich drauf eingehe, mache ich da nicht eine Tür auf, die ich gar nicht will, weißt du?
Zumal dieser schlimme Kapitalismus war halt das Argument die ganze Zeit und dann zerstören sie sich jeden Grundsatz des Kapitalismus. Die gesamte Wirtschaft wird quasi selbst zerstört von denen, die ja gewillt sind, diesen Kapitalismus zu leben, und dann sagt man, das machen die mit Absicht. Also im Prinzip machen die alles mit Absicht. Lass uns nicht so renten, also erstmal ist es gar nicht so ein hartes Urteil, wie es vielleicht klingt. Ich schiebe die Leute von meiner Timeline, das ist aber Selbstschutz. Man könnte jetzt auch irgendwie einen Auftrag übernehmen, was zu ändern. Ich habe den Corwin von Kuhwede ignoriert inzwischen. Ich habe diese Leute, die dann vielleicht ein bisschen weiter weg sind, auch, ich meine, für den, der jetzt nicht aus der fotografischen Szene kommt, Steffen und ich sind da ein bisschen näher, weil er Fotograf ist und auch in so ein bisschen dieser medienaktiven Szene unterwegs ist. Ne? So, den habe ich mir vom Radar geschoben. Das muss ich mir nicht antun. Aber es ist nicht wirklich böse gemeint, was ich hier sage, weil ich selbst aus meiner Haut auch weiß, wie es ist. Erstens in so einer, am Rande, ich war nicht drin, aber am Rande von so einer Verschwörungskiste zu stehen und sich da wohlzufühlen, und ich weiß, wie es ist, nicht reflektiert, also eher verdrängend durchs Leben zu gehen. Ja, das ist jetzt nicht immer schon so, dass ich geboren bin und gedacht habe, oh, ich schreie ein bisschen wenig als Embryo, ich muss mal als kleines Baby, was geboren wurde, ich muss mal ein bisschen weniger schreien, meine Umwelt irgendwie nicht so sehr zu stören, sondern das ist ja auch ein Produkt der Jahre. Das ist eine Sache, die sehr, sehr schnell passiert, dass man ja anfängt zu zweifeln und an der falschen Stelle die falschen Leute trifft. Das geht sehr, sehr schnell. Bist du ein bisschen sensibel dabei, hast eine schlechte Lebensphase und dann bist du da drin. Ja? Ja. Und dann kommen Leute wie wir und wollen dir das absprechen. Also du bist nach einer Verletzung, nach einer Enttäuschung dahingesprungen und dann kommen Leute wie der Mindclass-Podcast oder wer auch immer sich mit diesen Themen beschäftigt und wollen dir deine Vernunft, deinen aktuellen Lebenssinn, das ist ja oft so, absprechen. Und dann gehst du natürlich dagegen. So.
Ja, also nochmal, wir sind im Moment in einer sehr, 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 sehr merkwürdigen gesellschaftlichen Situation und ich habe absolutes Verständnis, wenn da Fragen aufploppen, die man sich versucht zu beantworten, und man muss nur gucken, wo man sie sich beantwortet. Vielleicht noch, bevor wir jetzt auf unser eigentliches Thema gehen, ganz kurz, ich habe auch für die, die jetzt im Moment so wettern gegen diesen Mundschutz und gegen diese, ja, die Mundbedeckung, die man jetzt in den Supermärkten überall machen muss. Wisst ihr, ich, auch da ist meine Timeline voll mit Leuten, die dagegen wettern, dass die Schutzmasken und so, dass das nervt und so. Aber wie lange, wenn du ins Auto einsteigst, gurtest du dich an? Wenn du im Winter draußen frierst, setzt du dir eine Mütze auf, ziehst dir eine dicke Jacke an. Du sollst jetzt einfach nur mal im Supermarkt diesen scheiß Mundschutz umtun. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich würde mich freuen, wenn wir das beibehalten, weil wenn ich früher gesehen habe im Supermarkt, ich gehe sowieso nicht gerne in Supermärkte, dann kommt dann, habe ich schon ein paar Mal erlebt, wie dann so ein Typ mit seinem Wagen an der Obsttheke vorbeiläuft und einmal quer durch den Raum hustet, ohne sich die Hand vor den Mund zu nehmen und der ganze Schmodder landet auf dem Obst. Da gehst du vorbei und denkst, holst du nichts jetzt. So, da muss ich sagen, lieber Mundschutz. Ey, was da angehustet wird und was ich mir schon für Scheißviren im Leben reingeholt habe, das ist wirklich, es ist doch nicht schlimm. Du fährst doch mit dem Helm Motorrad, weil du dich schützt. Und das Gleiche ist jetzt mal für 3 Minuten im Supermarkt irgendwie diesen Mundschutz aufsetzen. Das ist doch nicht schlimm.
Da habe ich glücklicherweise gar nicht so viele Leute in meinem Umfeld. Ich habe gestern Abend spannenderweise so ein Gespräch geführt, weil, also ich habe festgestellt, dass auch hochintelligente Menschen offensichtlich was von diesen eigenartigen Postings sich annehmen, erzählen mir was von der Schwächung der Lungenfunktion und ey, ich habe jahrelang 10 Stunden am Tag so ein Ding getragen und ich kenne jetzt keine Berufserkrankung und da ist ja, also ich war auch in der Mitarbeitervertretung spätestens da, also es ist ja alles, was dich irgendwie krank machen kann und wenn es die Veränderung deines linken kleinen Nagels ist, weil du da zu viel Desinfektionsmittel drauf bekommen hast, es ist ja alles wirklich als Berufskrankheit irgendwie gelistet und es gibt alles irgendwie, für alles ein Drama, wo ich manchmal denke, Leute, ihr übertreibt es ein bisschen, das ist jetzt nicht schlimm, es gibt vom Mundschutz tragen keine Probleme. Ja, und das, also ich habe glücklicherweise keinen, der so wirklich dagegen wettert, wie du es gerade beschreibst in meinem Umfeld, aber ich bin halt auch tatsächlich ein bisschen gesiebt, was meine Facebook-Kiste angeht. Aber ich höre dennoch raus, dass manche von diesen Geschichten ankommen. Und es gibt, ich meine, klar, ne, wenn du dir einen Mundschutz selber nähst und du hast ihn noch nicht gewaschen und das ist frischer Stoff, das kennen wir vielleicht alle, wenn wir ein T-Shirt hast, dann hast du schon mal, Steffen hustet gerade, das passt dazu, du hast dann schon mal den
ja,
danke für die Atmo jetzt, die passt da rein. Du hast dann diesen, kennst du das, wenn du ein T-Shirt ausziehst, auspackst, das erste Mal so schüttelst, dann hast du so diesen Feinstaub in der Luft von der Herstellung. Ja. Klar ist es kacke, wenn du so einen Mundschutz auf den Mund ziehst, ohne den gewaschen zu haben. Ne? So ein Stoffding, was selber genäht ist oder was irgendwo aus dem Laden kommt oder so. Das ist richtig. Alles andere macht nichts. Ja, also lasst euch mal nicht so bescheuert machen. Das ist so schon ein paar Mal hier gesagt. Aber ich würde eigentlich gerne, also unser Thema, ich hatte wegen dem Part jetzt ein bisschen Sorge, weil ich fürchte, das war jetzt nicht so, ich kann da nicht so achtsam drüber sprechen, wie ich gerne würde, weil es mich tatsächlich ein wenig bestürzt. Also es bestürzt mich ein wenig, wie viele Menschen damit umgehen, wie wenig Frieden sich manche Menschen wünschen. Und ich habe noch nicht, bei aller Liebe zu diesen Themen, noch nicht so richtig gelernt, da zu sitzen und im buddhistischen Sinne einfach in mir zu sein. Das kann ich, wenn ich gleich wieder rausgehe mit den Hunden, aber wenn ich drüber spreche, kriege ich es nicht hin. Deswegen lass uns gerne mal ins Thema gehen.
Aber das hast du schön, da muss ich ganz kurz mich ja, komplett gerne anschließen, weil das geht mir genauso. Wir kriegen ja auch manchmal Post, wo es dann heißt, ja Mensch, hier an der oder der Stelle, da merkt, das klingt vielleicht nicht, manchmal nicht so achtsam. Das ist ein Prozess. Du bist nie irgendwie am Ende angekommen und sagst, jetzt bin ich hier der Buddhist, der Dalai Lama, der keiner Fliege was zu Leide tun kann. Das ganze Ding fängt ja im Kopf an. Und wir beide, der Falk und ich, wir sind in so einem Prozess und wir lernen damit umzugehen. Es hat uns geholfen. Wir wollen euch in diesem Prozess mitnehmen. Das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel dieses Podcasts. Von daher nehmt es nicht mal alles so tragisch. Wir sind auf einem sehr guten Weg und wenn wir nach zurückgucken einmal und die letzten 10, 20 Jahre Revue passieren lassen, also ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, dann merke ich, wie viel mir das gebracht hat, die Dinge einfach mal zu reflektieren, drüber nachzudenken und mittlerweile auch natürlich zu verändern. Und da habe ich auch noch einen ganz, ganz weiten Weg vor mir, über den ich mich auch richtig freue. Thank you. eins dieser Dinge, die sich bei mir im Laufe der letzten Jahre im Laufe der letzten Jahre wirklich, muss ich sagen, zum Positiven gewandelt habe, das ist ein bisschen meine, ich sag's mal, also es ist ein großes Wort, Arroganz, / Hochmut, den ich abgelegt habe. Ich selber habe mich nie so empfunden, aber mir ist das von anderen gespiegelt worden. Also das ist so eine Sache, dass man mir früher so ein bisschen aus meiner Sicht Selbstsicherheit als Arroganz auslegte, beziehungsweise Hochmut. Und ich arbeite daran, weil ich so nicht rüberkommen will. Also mich hat es schon geärgert, mitgenommen, dass ich so eingeschätzt wurde. Und das war eine Sache, an der, wo ich viel an mir gearbeitet habe, auch immer noch arbeite. Es mag sicherlich auch wieder hin und wieder mal Situationen geben, wo dieser Charakterzug vielleicht so ein bisschen durchschimmert. Das mag immer auch am Rezipienten liegen, also wie der mich von vornherein wahrnimmt. Dann sucht man, dann ordnet man manche Dinge des Gegenübers natürlich auch immer noch mal ein bisschen anders ein. Aber das war eigentlich unser Thema heute so ein bisschen. Wie war das denn bei dir? Warst du früher auch so ein bisschen, ich sag mal, übertrieben selbstsicher?
Ja. So ein bisschen. Ja. Also, was du gerade gesagt hast, ist total richtig, das ist halt voll der Weg. Das ist ein Weg und kein Ziel. Ne? Das Ziel kann sein, auf diesen Weg zu kommen, aber am Ende dieses Weges zu stehen, da wirst du auch keinen Buddhisten finden. Und wer sich alles mit solchen Themen beschäftigt, der sagt, okay, und jetzt bin ich cool. So, und das Nirvana, das findest du am Ende, ganz, ganz am Ende, wenn überhaupt. Und ich finde den Weg halt super spannend. Ich bin auf jeden Fall, also ich habe relativ früh, da bin ich an der Stelle mal kurz vielleicht vielen Dank für die vielen, vielen Rückmeldungen zu der Religionsepisode. Das war wirklich magisch, was da an Rückmeldungen kam. Und da passt das Thema auch so ein bisschen rein. In dieser Zeit, in der ich vom coolen 15-jährigen rauchenden Käppi im Gesicht Typen dann plötzlich doch irgendwie mich im YMCA gefunden habe und da dann gemerkt habe, dass ganz schön cool ist, auch über diese Themen zu sprechen. Und dass zum Beispiel die Bibel nicht nur ein spießiges Scheißbuch ist, sondern auch, ob man das religiös betrachtet oder nicht, ein ganz gutes Gleichnis fürs Leben darstellt hier und da. Und in dieser Zeit habe ich zum Glück schon gelernt, so ein bisschen auf mich selber zu schauen. Aber das hat natürlich nicht von Anfang an gut funktioniert. Und klar hatte ich Zeiten, ich hatte in jungen Jahren eine sehr cholerische Zeit, so. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da haben wir irgendwie zu dem Satz gefunden, dass du durchaus einen, ich weiß nicht mehr, wie wir es formuliert haben, vielleicht weißt du es noch, dass du halt entscheiden kannst und nicht nur einfach irgendwas bist. Ne? Ich weiß nicht genau, wie du es formuliert hast, aber das war sehr, sehr schön. Dieses Cholerische konnte ich ablegen, weil ich es einfach hinterfragt habe. Ne? In der Verwandtschaft hieß es dann immer, ja, du hast einen italienischen Opa, das ist normal. Also man hat mir immer die Legitimierung dazu gegeben, die Legitimation. Und ich selbst habe aber gesagt, ich will das so gar nicht. Und ich hatte noch keine zwei vorne stehen, da war das schon cool. Aber es gab diverse Lebensphasen, wo ich dachte, wirklich weit über den Dingen zu stehen. Also diese Rettungsdienstkiste zum Beispiel, ich habe das gemacht oder angefangen, weil ich mir vorgestellt habe, wo kann ich denn den Menschen aus dem tiefsten Mist holen, so, weil ich eine Sinnhaftigkeit in dem gesucht habe, was ich so lernen möchte im Leben und was ich so können möchte im Leben. Und in den ersten Jahren war ich etwas verstört davon, dass du die ganze Zeit angeglotzt wirst. Also es ist einfach, du fährst mit dem Rettungswagen im Sommer an der Eisdiele vorbei, dann dreht sich die gesamte lange Schlange um, guckt dir hinterher irgendwie. Das hat mich verstört, so. In der Zwischenzeit, so in den Mitteljahren, habe ich es nicht mehr bemerkt. Da kam dann aber schon so eine leichte Selbstherrlichkeit, wahrscheinlich zwischen den Zeilen oder in meinen Gehirnwindungen dazwischen. Da war das einfach normal und nachher, als ich dann auch so diverse Ausbildungen hatte und Weiterbildungen hatte und irgendwie so auf der Wache so einen gewissen Status hatte, da war es dann so, dass ich tatsächlich dann so hochmütig wurde, dass ich, nachdem ich das ja irgendwann dann verlassen habe, das ganze Gebiet und gesagt habe, ich gehe ins Krankenhaus, auf der Straße ist mir zu krass geworden. Da habe ich so 2-3 Wochen es lang ziehen lassen und habe ich mit eine ganze Woche lang mit diversen Kollegen und Kolleginnen getroffen, einfach nur um mich zu entschuldigen, weil ich mich so krass verhalten habe, also mich so sehr über sie gestellt habe. Das ist so ein bisschen das. Ne? Ich finde eine Begegnung auf Augenhöhe heute unglaublich wichtig und wenn wir jetzt ins Gespräch gehen, Wir haben gerade über Corwin so ein bisschen gemeckert, über Corwin, also Corwin in der jetzigen Situation. Wir gehen ins Gespräch. Vielleicht nehmen wir uns Jens Spahn mit an den Tisch, zu dem ich erstmal aufblicken würde auf den ersten Blick. Wir nehmen 2, 3 Hörer mit, die wir nicht kennen, und irgendwen von der Bushaltestelle. Dann ist es mir, also im Sinne von einer Zufallauswahl, ist es mir unfassbar wichtig, heutzutage da absolut auf Augenhöhe zu sein. Ja, ich finde es wichtig, bei dem, zu dem ich vielleicht auf den ersten Blick aufgucke, auf Augenhöhe zu sein. Noch wichtiger finde ich aber, niemals herabzugucken. Und das habe ich schon gemacht. Also Hochmut ist was, und das hatte ich ja auch dir als WhatsApp geschickt die Tage. Hochmut ist was, also dieses Hochmut kommt vor dem Fall, habe ich ganz viel im Kopf, weil ich natürlich morgen in einer Situation sein kann, wo das einen sehr, sehr dollen Kontrast ergeben würde, wenn ich jetzt hier den Macker machen würde. Und ich beobachte dieser Tage auch nicht wenige Kollegen im Sinne von Freunden in meinem Umfeld, aber auch Kollegen im Sinne der Fotografie, die mir oder anderen, finde ich genauso schlimm, hochmütig begegnet sind. Meistens sind es andere, also meistens ist die Begegnung eine, die ich von außen mache. Aber wenn ich Hochmut sehe, bin ich vorsichtig und nicht so begeistert. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich dann höre, dass sie sich beschweren, dass alles schlimm ist und so. Ich bin da sehr für Augenhöhe, weil ich selber aber auch schon hochmütig war. In verschiedenen Lebensphasen wahrscheinlich auch. Ist ein ganz, ganz ekliges Ding, wenn es ums Zusammenleben geht. Ja, man hat vielleicht selber oftmals so schon die Fußsohlen auf den Schultern von anderen gespürt und plötzlich kann man selber mal oben stehen. Das mag für einen Moment ein schöner und befreiender Ausblick sein. Es ist aber auch schön, wenn man dann auch in den Spiegel schaut, nicht nur um Pickel auszudrücken, sondern mal ein bisschen hinter die Gesichtsfassade guckt und dann merkt, okay, und jetzt ist gut mit dem Ausblick, jetzt habe ich gemerkt, das war nicht so cool, dann gehe ich zu dem, auf dessen Schulter ich gestanden habe, und gebe dem mal ein Bier aus und versuche das Ganze wieder auf Augenhöhe zu schieben, und dann muss das auch gut sein, und manchen gelingt es nicht, und ich habe es eigentlich auch zu spät gemerkt. Ich habe das auch so 1, 2 Jahre durchgezogen und
Also nicht umsonst ist ja Hochmut so eine der gefährlichsten Todsünden, wenn man jetzt mal das Ganze, weil du ja eben schon mal das Gespräch nochmal, das Religionsbibelgespräch rausholtest, die 7 Todsünden: Hochmut, Neid, Zorn, Trägheit, Halbgier, was gibt's noch, Völlerei und Wollust, genau. Ja, und man sagt, Hochmut ist die gefährlichste von allen, wahrscheinlich, weil es auch, ich weiß es nicht, weil es irgendwie einfach ist oder sowas. Ich glaube, das, was du eben sagst, da sind wir alle so ein bisschen, gerade wir Männer, ein bisschen anfälliger, weil wir natürlich in den 20ern unglaublich Testosteron geladen oder als Teenager Testosteron geladen durch die Gegend laufen, was natürlich dazugehört, weil wir in dieser Lebenssituation, in dieser Lebensphase durch das Testosteron auch uns gockeln. Also na, wir gockeln ja rum, weil wir die Partnerin fürs Leben, steckt in unserer DNA so drin, das hat sich dann die Natur so ausgesucht. Gefährlich wird es, wenn wir dieses Testosteron nicht wieder loswerden im Kopf. Ne? Also wenn sich diese Denkmuster, Bewegungsmuster, dieses Gehabe und Getue, wenn sich das hält und man nicht reflektiert, dass das eigentlich kein Charakterzug ist, der einem hilft im Leben, weil das ist genau das Ding. Man muss einfach mal sagen, dass diese Arroganz, die ich damals ausgestrahlt habe, möglicherweise, dass die einem überhaupt nicht hilft. Die Leute wollen mit dir ja nichts zu tun haben, wenn du dich permanent über sie stellst. Und dann wirst du auf einmal einsam und dann merkst du einfach, wie wichtig dir auch Freunde eigentlich sind und dass du ohne deine Freunde auch ein sinnloses Leben führst. Ich habe damals, als ich mit 18 bin ich ja im Westen, ich hatte damals in der DDR mit 18 einen relativ großen Freundeskreis und bin dann geflüchtet in den Westen und habe da bei null angefangen. Und nun ist es nur auch gerade in Hamburg so, dass du da kaum Leute findest. Also das ist so eine Klickenwirtschaft, da Anschluss zu finden, das ist fast unmöglich. Und ich muss sagen, dass ich die ersten Jahre unfassbar einsam war. Ich habe das damals so nicht empfunden. Wenn ich mir meinen Freundeskreis, die Leute, die ich kenne, so angucke, denke ich drüber und drüber nachdenke, ich bin damals wirklich Tage, Wochen, Monate, Jahre alleine durch die Stadt gezogen, bin spazieren gewesen, habe mich auf Parkbänke gesetzt und habe anderen Leute beim Knutschen zugeguckt und kannte einfach niemanden. Das hat mich natürlich auch ein Stück weit demütiger gemacht, mit Freundschaften einfach viel, viel das Ganze wertvoller damit umzugehen. Ne? Als ich dann wieder in die Agentur, ich habe ja dann in der Agentur gearbeitet und hatte dort relativ schnell einen Erfolg und das geht in Agenturen auch relativ schnell. Wenn du der bist, der mit Ideen kommst, dann gehst du da die Karriereleiter auch relativ schnell nach oben. Und da, wenn du da nicht gefestigt bist charakterlich, ne, was ich damals mit, weiß ich nicht, Ende 20, Anfang, wie alt war ich, Mitte 20, wenn du da charakterlich nicht gefestigt bist und diese Karriereleiter so schnell vom, ich sage jetzt mal, vom Teamassistent, wie meine offizielle Bezeichnung war, als ich in der Agentur angefangen habe, bis zum Schluss war ich Key Account, wenn du da so durchgehst, dann und das Ganze ohne irgendwie ein Studium gehabt zu haben oder sowas, riesige Beträge auch noch mit riesigen Beträgen jonglierst, dann fühlst du dich auch so ein bisschen als, weiß ich nicht, Übermensch oder so, oder hältst von dir einfach mehr, als dir zusteht. Und da muss ich sagen, habe ich damals, bin ich auch sehr tief gefallen. Ich bin aus dieser Agentur irgendwann mal raus mit 30, weil ich dachte, ich mache mich jetzt selbstständig, haha, ich bin jetzt der große Macker. Und dann kam auch noch meine allererste Ehe, 6 Monate lang mit einer Spanierin dazwischen, die mir auch schön gezeigt hat, wo Bartel den Most holt, wie wir hier in Norddeutschland sagen. Und dann bin ich auch richtig aufgeditscht. Und ich würde sagen, so mit 30 war das erste Mal, was ein tiefer Fall. Also wo wirklich, wo ich mich selbst in Frage gestellt habe und wo das so langsam anfing, auch bei mir, mich da so ein bisschen zu reflektieren.
Ich möchte kurz, du hast was ganz Schönes gesagt, wo man super gut eingreifen kann. Dieses Reflektieren, also sich selbst reflektieren, ist für mich inzwischen eine ganz normale Geschichte geworden. Nicht, weil ich cool bin, sondern weil ich gemerkt habe mit den Jahren, wie unglaublich wirksam das ist, um zufrieden zu bleiben und auch im Rennen zu bleiben, muss man auch mal so sagen. Wir sind ja dann doch Wesen, die nicht im Park sitzen wollen und anderen dabei zuschauen wollen, sondern wir wollen ja schon auch ein bisschen dazugehören und wir wollen Zufriedenheit und Anschluss. So, und Selbstreflexion hilft dir dabei halt ganz massiv, weil das tut weh manchmal. Ja, du musst ja natürlich auch, also wenn du dich anschaust und versuchst, hinter das Gesicht zu gucken, so, was mache ich denn da? Ich glaube, wir können da gar nicht so richtig anleitend reingehen. Ich glaube, das ist was für mehr. Da muss man sich jetzt da auch selber ein bisschen bewegen. Also wenn du dich als Hörer dafür interessierst, dann würde ich dir vorschlagen, dazu echt nur so ein Buch oder drei dazu zu nehmen. Weil wir das wäre jetzt sehr gefährlich, Selbstreflexion anzuleiten oder zu erklären. Ich bin da gerade in meiner Weiterbildung ein bisschen in dem Thema und denke, das sparen wir jetzt tatsächlich mal bewusst aus. Wer sich interessiert, muss den Schritt jetzt mal selber machen. Wenn du dich aber damit beschäftigst, kannst du sehr gut im Rennen bleiben oder wieder reinkommen. Du hast gerade was Schönes gesagt, was ich ein bisschen entkräften möchte. Du hast gesagt, oder nein, falsch. Du hast gesagt, du bist irgendwann einsam, wenn du so hochmütig bist. Die Gefahr ist, dass diese Einsamkeit ganz, ganz weit hinten kommt. Du hast sehr, sehr lange in einer gewissen Zeit der Selbstherrlichkeit, in dieser Zeit ich habe die ganze Zeit die Worte verdrängen und verleugnen im Kopf, die passen so gut zu dem, was wir heute besprechen, in der Zeit, in der du dich selbst zu hoch stellst, einschätzt, hochmütig bist, verdrängst du und verleugnest du auch vieles, was denn dann mit Augenhöhe zu tun hat, was mit Gegenpositionen zu tun hat und so. Und gerade in dieser Zeit findest du massiv Anhänger. Ja, also wenn du hingehst, dich über andere stellst, und einer Crowd erklärst, was du besser weißt als die anderen. Oftmals passiert das auch so von hinten durchs Auge, dass du irgendwie so dich selber ein Stück zurücknimmst. Nee, also ich selber nicht so und so. Und eigentlich ist dahinter aber ein sehr negativer Grund. Und das kannst du sehr, sehr lange betreiben, diesen Hochmut, bis dass die Menschen dann merken, was da überhaupt passiert. Weil vielleicht sind sie in einem Thema irgendwie bei dir, weil sie auch so ein Bauchgefühl hatten, sich irgendwie nicht wohlfühlen mit dem Thema. Und wenn du das dritte, vierte oder fünfte Thema ausgepackt hast, wo du halt auch so hochmütig agierst, dann kommt der Punkt, wo sie merken, oh Moment, der stellt sich an allen Punkten auch über mich und nicht nur über andere. Dann irgendwann bist du einsam. An dem Punkt kannst du aber eigentlich fast nur noch umziehen und wirklich auch dein Leben von null beginnen. Die Gefahr dahinter, hinter dem Satz war jetzt so ein bisschen, dass die Leute warten, sich umschauen und sagen, ich bin nicht einsam, ich habe voll die Leute, die mir folgen, super. Der Hochmut beginnt weit, weit, weit vor der Einsamkeit. Dann ist ein richtiger Absturz passiert, wenn du schon einsam bist. In den Spiegel gucken sollte man weit vorher. Das ist, ja.
Und das, was ich nie gedacht hätte bei mir, dass der Hochmut sich so ein bisschen durch jede frei gewordene Lücke presst dann auch. Ne? Also ich wurde, ich würde jetzt mal von mir sagen, dass ich das dann irgendwann abgelegt habe, diese Arroganz, Hochmütigkeit, dass ich dann in meiner Selbstständigkeit aber auch sehr großen Erfolg hatte, viel geschäftlichen Erfolg. Das hat mich wiederum hochmütig gemacht, nämlich zu glauben, dass das so bleibt, zu glauben, dass ich alles wuppen kann, zu glauben, dass ich dass die Aufträge reinflattern. Jetzt im Moment werde ich wieder extrem demütig. Ne? Jetzt zu sehen, alter Falter, was bleibt übrig, wenn wir auf einmal so eine Situation haben, wo dir sämtliche Hochzeiten abgesagt werden. Das konnte ich mir nie vorstellen, weißt du? Ich habe immer gesagt, pass mal auf, wenn es richtig schlecht läuft, mache ich halt nur noch Hochzeiten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöde, aber weißt du, jetzt läuft es schlecht und keine Hochzeiten. Also jetzt wirst du wieder demütig. Ich habe ehrlicherweise wirklich keine Ahnung, wie es die nächsten Monate weitergeht. Im Hintergrund, du hast es, oder einige von euch gemerkt, fange ich an, meinen Webshop so ein bisschen zu promoten, weil ich natürlich von irgendwas leben muss. Ich krame jetzt alte, was heißt alte Prints raus? Nein, ich habe jetzt angefangen, meinen Shop so zu erweitern, dass man Bilder bestellen kann. Ich habe jetzt ein neues Buch, da haben wir jetzt letztes Mal drüber gesprochen, rausgeschoben. Ich möchte das Ding so ein bisschen ein bisschen mehr promoten sozusagen, weil ich ja von irgendwas leben muss. Ne? Also das ist wirklich, muss man einfach wirklich so sagen. Also ewig halte ich diese Situation ja auch nicht aus. Und das macht mich jetzt wiederum auch demütig und hat mir gezeigt, Junge, du hattest viele Jahre Zeit, einfach deine berufliche Situation unabhängig von vielleicht 2-3 großen Kunden zu gestalten. Also der Webshop, man hat da ja, also ich hatte da ja schon riesige Umsätze, ne, und habe da einfach drauf gepfiffen, weil ich dachte, oh, ich habe jetzt hier auf der anderen Seite so viel zu tun, ich gebe meine Energie jetzt nicht da rein. Ich glaube wirklich, und das ist eben so ähnlich wie mit dem Freundeskreis, wenn du merkst und demütig bist und auch bereit bist, ich sag jetzt mal, früher hätte ich jetzt vor einem halben Jahr hätte ich noch gesagt, oh, so Familienshootings kann ich im Moment nicht machen oder will ich nicht oder ist jetzt, jetzt würde ich mich freuen, wenn mal einer anruft und sagt, hier, willst du uns mal begleiten auf den Nachmittag? Also da merke ich wieder, wie schön Corona in dieser Beziehung einem, wie Corona in dieser Beziehung einem gut tut, dass man diesen geschäftlichen Hochmut ein Stück weit verliert. Das nehme ich jetzt im Moment unglaublich dankbar an. Es gibt mir die Möglichkeit, jetzt auch natürlich an sowas wie dem Shop zu arbeiten, neue Ideen zu entwickeln, andere Einnahmequellen irgendwie zu eruieren. Was kann man noch machen, dass man nicht so abhängig ist und nicht so hochmütig zu glauben, man ist jetzt der fotografische Überflieger und es wird für immer und alle Zeit laufen. Das stimmt nämlich einfach nicht.
Das ist, deswegen feiere ich auch immer noch die Einflüsse, die wir gerade bekommen, obwohl so viel Schlimmes dabei ist, weil ich das halt auch so viel beobachte. Schau mal, der fotografische Überflieger bist du. Da müssen wir gar nicht so viel drüber reden. Das ist tatsächlich so. Tarina fragt ja neulich noch, wann kaufen wir denn dem Steffen so ein Bild ab mit dem aus, wo, wie heißt denn das noch, Schatz? Israel. Nee, nicht Israel. In Israel starten die Ballons nicht. Steffen, hilf mir, ich werde erschlagen.
Myanmar.
Myanmar, mein Gott, habe ich das gesagt? In Israel starten die Ballons nicht. So. Also pass auf, es ist ja, schnell weiterspulen. Es ist halt tatsächlich so, und da möchte ich jetzt gerade mal ganz bewusst drauf eingehen. Ich treffe im fotografischen Umfeld, und ich habe auch viel Kontakt über diverse Kanäle, niemanden, der Steffen Böttcher nicht kennt. Ich habe sogar im Agenturumfeld, neulich habe ich glaube ich erzählt, ne, auf irgendeiner Party quatschte mich ein Typ an, ob ich nicht der bin, der mit Steffen Böttcher was macht. Der war auch kein Fotograf, der war irgendwie aus der Designecke so. Du bist halt schon jemand, den man kennt. Aber der Hochmut ist das, was die Suppe versaut. Nicht, dass man dich kennt, nicht, dass du vielleicht sogar ein Überflieger bist oder zumindest ein herausragender Fotograf oder jemand, der in der Öffentlichkeit die Menschen besonders gut erreicht, dass der Hochmut nicht da ist. Das ist die Besonderheit dabei und das, was man beachten muss. Ja, das darf ja so sein. Schau dir mal die Geschichten um Helmut Schmidt an. Das sind Geschichten, wir können es selber nicht mehr checken. Aber wenn ich das richtig verstehe, wenn ich ihn kennengelernt habe, mit ihm mich an den Tisch setzen können und wir hätten zusammen mit seiner Frau einen Kaffee getrunken. Mhm. Und das ist ja das, was ich bei dir zum Beispiel auch erlebe. Und das ist das, was ich halt auch feiere und was ich wichtig und gut finde, dass wenn ich so ein, ich übertreibe jetzt ein bisschen, weil prominent ist vielleicht ein bisschen sehr großes Wort, aber in der Blase bist du schon prominent. Und wenn ich jetzt jemanden treffe, wir nehmen mal irgendeinen Schauspieler oder was auch immer, ich habe mal am Flughafen gearbeitet, eine Zeit lang im Sanitätsdienst und ich erkenne die immer alle nicht. Also ich erkenne so Fußballer und so, dann sitze ich mit denen am Tisch und irgendwie erzählen die mir ungefragt irgendwas von letzter Woche und ich denke, Moment, was war denn letzte Woche? Weil sie denken, ich habe irgendwas in Nachrichten mitbekommen über sie und ich weiß gar nicht, wer das ist. Aber die Hälfte mindestens, wenn nicht mehr, sind halt eben nicht hochmütig, sondern sitzen mit dir am Tisch wie jeder andere auch. Mhm. Und das ist so eine Sache, die es halt ausmacht. Ne? Deswegen.
Ja, auch da vielleicht mal, also Überflieger, da bin ich weit von.
Ja, vielleicht ist das negativ konnotiert.
Ich versuche Menschen zu inspirieren. Ja, sag mal so, ja. Ich möchte Menschen inspirieren und das gelingt mir an der einen oder anderen Stelle möglicherweise. Ich hatte mal eine Blogpost, die damals in meinem Blog, das war der erste Shitstorm, den ich bekam. Ich kann mich da ziemlich genau dran erinnern. Ach, mein Blog war irgendwie 3-4 Jahre alt. Ich bin jetzt im 11. Jahr. 11 Jahre lang habe ich diesen Blog zurück. Mhm. Und ich hatte, und das war, das muss man sich mal vorstellen, auch da ein bisschen hochmütig. Damals war ich einer der ersten Fotografie-Blogs. Es gab so eine Handvoll Fotografie-Blogs, deswegen kennt man mich vielleicht auch ein bisschen. Und ich hatte locker, jetzt kann ich drüber reden, 6.000, 7.000 Besucher, Unique Visitor pro Tag. Das ist schon eine relevante Größe, da bin ich heute weit von weg. Also das ist immer so lustig, wenn alle mich kennen, wenn ich meinen Blog angucke, da ist keine Sau mehr drauf. Also lass es 200 sein heute noch. Okay, wenn ich mir Blogpost schreibe, dann habe ich auch noch 2.000, 3.000, aber jetzt im Moment so in der wenn nichts läuft, habe ich halt auch nichts so. Und damals hatte ich noch eine Kommentarfunktion und es hat mich auch immer irgendwie gefreut, wenn Leute kommentiert haben, bis mir das dann irgendwann zu viel wurde. Dann habe ich dann angefangen, auch ein bisschen gegenzuhalten, weil das teilweise dann auch Leute waren, die einfach versucht haben, irgendeine bestimmte Stimmung in den Kommentarfeed reinzukriegen. Und haben dann auch viel meine Bilder kommentiert. Ja, da hätte ich noch das noch anders gemacht und dies noch anders gemacht und haben mir dann quasi erzählt, wie meine Fotos auszusehen hätten. So, bis ich irgendwann mal, ist mir der Kragen geplatzt und dann habe ich eine lange Blogpost darüber geschrieben, dass ich Bildkritik aus anonymer Quelle überhaupt nichts mit anfangen kann. Also wenn ich denjenigen nicht kenne, der mir da eine Bildkritik gibt, dann kann ich mit dieser Bildkritik nichts anfangen. Und das habe ich aber ein bisschen, na, Asche auf mein Haupt, vielleicht ein bisschen nicht ganz so zwischenzeitlich formuliert oder zwischenzeitlich arrogant formuliert, weil ich sagte, ich brauche eure Bildkritik nicht, lasst mich damit in Ruhe. Ich habe die Unsicherheit darüber, ob mir ein Foto gefällt oder nicht, abgelegt. Fertig aus. Mhm. Wow, was da abging. Da hatte ich ja meinen ersten Shitstorm. Und die Leute, jetzt ist der Böttcher ja so arrogant geworden, dass er sich noch nicht mal anhören will, wie ein Bild. Das ist aber auch manchmal überlesen die Leute dann einfach so Zwischeninformationen, wo ich schreibe, ey, ich muss schon wissen. Weißt du, ich hole mir eine Bildkritik damals von Paul Ripke, hole ich mir natürlich und da höre ich auch drauf. Aber wenn mir irgendeiner aus dem Foto, aus der Foto-Community, der gerade irgendwie Makropflänzchen fotografiert mit Makroobjektiv, der sich jetzt sozusagen mir einen Tipp gibt, wie er ein gutes Porträt macht, da ich den nicht kenne, dann konnte ich damit nicht so viel anfangen. So, und das hat mir aber auch damals gesagt, okay, du musst die Dinge anders formulieren, du musst die Dinge vielleicht auch aus einem anderen Standpunkt formulieren. Damals habe ich halt wirklich gedacht, oh, 6.000, 7.000 Leute folgen dir da, wir reden jetzt noch vor Facebook-Zeit, ne? Also heute sind 200.000, 1 Million Follower, kein Problem. Damals war das eine Riesengeschichte. Mhm. Und da habe ich natürlich aus dieser Situation auch damals diese Blogpost formuliert. Und danach, weil nach diesem Shitstorm, habe ich den Blog einfach mal zugemacht, weil ich dachte, okay, das war jetzt, das wollte ich nicht, das ist mir auch, ich habe damals das nicht monetarisiert, mein Blog. Also ich habe damals überhaupt nichts davon gehabt. Dann habe ich gedacht, den Stress, den tue ich mir jetzt nicht an. Und dann war der Blog auch wirklich mal für eine ganze Weile tot danach.
Ach krass, okay.
Ja. Und das war auch eine Zeit für mich der Einkehr. Natürlich, ich musste das erstmal verarbeiten, musste das erstmal so ein bisschen analysieren für mich. Und so wird es wahrscheinlich immer wieder Momente geben im Leben, die mich, ja, wo mir meine eigene Hochmut im Spiegel gezeigt wird. Ich habe auch zwischendurch mal zum Beispiel in der Hochzeitsfotografie, weil ich irgendwann keine Lust mehr hatte, mich selbst kopiert habe und nicht das Gefühl hatte, dass ich dem Kunden alles sozusagen das gegeben habe, was ich ihnen versprochen habe, habe ich gedacht, ich höre jetzt komplett damit auf mit der Hochzeitsfotografie. Ich will jetzt nicht sagen, dass das hochmütig war, aber ich kann mich erinnern, ich bekam dann, nachdem ich aufgehört hatte, im ersten Jahr Anfragen und ich war damals auch in so einer Promi-Blase. Ich hatte die Hochzeit von von dem Schlagzeug von Rammstein fotografiert. Ich hatte die Kamps-Hochzeit fotografiert. Ich war schon so, sag ich mal, ich kriegte dann schon so ein paar Promi-Anfragen und dann bekam ich dann auch wirklich eine Anfrage, wo ich heute sagen würde, alter Falter, wie bescheuert bist du eigentlich, dass du damals das so abgelegt hast oder abgesagt hast im Sinne von, ich bin jetzt ein richtiger Fotograf, ich muss jetzt keine Hochzeit mehr machen, Ding, weißt du. Heute würde ich sagen, alter, wenn so eine Anfrage kommt, dann würde ich aber mit einem riesen Präsentkorb persönlich hinfahren und mir auf die Knie vor die Tür gehen und sagen, bitte buch mich, weißt du.
Ja. Ich glaube, dass es menschlich ist und ich glaube, dass es gut ist, oder nein, dass es nötig ist, da durchzugehen, um halt zu wissen, wie du es heute anders machen würdest. Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt so mit mir besprechen könntest, wenn das nicht so gewesen wäre. Das ist schade daran nicht. Ich weiß nicht, wenn du vom ersten Tag an so gehandelt hättest, wie du heute retrospektiv handeln würdest, ob du es dann. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich fürchte, klar. Das gehört dazu, natürlich, klar. Also ich meine, das ist ja auch nur interessant, weil man retrospektiv darüber sprechen kann.
Genau.
Ich sage immer, Hochmut ist eine brennende Lunte. Das ist so eins meiner wichtigsten Sätze auch, die ich mir immer wieder vergegenwärtige. Diese brennende Lunte, Ikarus, ihr erinnert euch, ne? Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist der schöne Ikarus, der mit wachsenden Flügeln ganz hoch hinaus wollte, der Sonne zu nahe kam und dann abstürzte. Das ist eine schöne Geschichte, die man immer sich im Kopf behalten sollte.
Ja, lass uns auf Augenhöhe bleiben, aber auch zu uns selbst.
Ja. Das ist, mein lieber Falk, haben wir's.
Ich könnte noch eine Stunde weitermachen, aber ich glaube, das ist der Punkt. Eine Stunde fünf. Ja. Lieber Steffen, du musst auf die Baustelle.
Ich muss auf die Baustelle. Nee, heute mache ich Bürotag. Ich werde vielleicht heute, ist blauer Himmel, die Müritz aus dem Fenster geguckt, ist heute flach wie ein Brett. Vielleicht setze ich mich heute Nachmittag auch nochmal aufs Boot.
Ja, ich habe schon überlegt, ob ich mich mal wieder mit den Subboards auseinandersetzen möchte. Das sind so die Mini-Boote, die du schon mal siehst, wo die Typen draufstehen.
Ja.
Langsam ist hier ein bisschen viel blauer Himmel. Langsam müssen wir auch wieder aufs Wasser irgendwie. Das ist ein guter Anreiz. Ne? Lieber Steffen, genießt den Tag und wir stellen einen schönen Gruß.
Ja.
Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder.
Ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und denkt immer dran, wir kommen alleine und nackt und wir gehen alleine und nackt und dazwischen haben wir Zeit, ein schönes Leben zu haben und die Dinge so für uns zu gestalten, wie wir sie gerne hätten.
Schönes Wochenende haben wir gar nicht. Schöne Woche noch.
Schöne Woche.
Ciao.